Partisan. Von der Altstadt bis zur Haltestelle Tallinnas Jela sind es mit der Straßenbahn rund 10 Minuten. Die Linie 1 fährt schnurgerade in Richtung Nordosten. Nach und nach werden die prachtvollen Jugendstilfassaden seltener, Zweckbauten, Brachen und Graffitis dafür häufiger. An der Kreuzung Krisnaja Barona Jela steige ich aus. Wieder stehe ich vor einem wuchtigen Gründerzeitgebäude, dessen Zugang dieses Mal durch ein Metalltor versperrt wird. Hier wohnt er, der andere Zeitzeuge, der Ernst erlebt haben könnte, der Wochen, vielleicht Monate lang mit ihm am selben Ort verbracht hat. Margers Westermanis. Ernsts Spur führt zum Ende des Jahres 1943 hin an denselben Ort, an dem Westermanis damals war. Zuvor, so legen es die Dokumente der SS nahe, hatte Ernst den Sommer über noch einmal im Pleßgau als Bauleiter gearbeitet. Denn obwohl die Wehrmacht nach der Panzerschlacht bei Kursk endgültig die Initiative verloren hatte und die Niederlage gegen die Sowjets nur noch eine Frage der Zeit war, hielt die SS am Ausbau ihrer Stützpunkte zur Germanisierung der unterworfenen Gebiete fest. Zumindest bis Anfang September muss Ernst noch dort gewesen sein, denn am 3. September wurde er ins Feldlazarett 510 in Dorpat, Tartu, mit einer Platzwunde am Kopf eingeliefert. Ob er die Monate zuvor auf Baustellen oder für Kammlers Abteilung die ganze Zeit in Riga arbeitete? Ich weiß es nicht. Seine Spur verliert sich in jenen Monaten. Im späteren Verlauf des Jahres aber, so viel ist sicher, war Ernsts Wunsch, nur noch als Bauleiter zu arbeiten, für den er vermutlich sämtlichen Kredit bei Jeckeln verspielt hatte, offenkundig schon wieder Makulatur. Die niederländische Inspektion, auf deren Bericht vom 5. Dezember 1943 ich bei meiner allerersten Suche nach meinem Großvater im Internet gestoßen war, traf ihn als Kommandant eines Lagers mit niederländischen Arbeitern in Popperwale an. Der Versuch, aus dem Getriebe der SS-Todesmaschinerie herauszukommen, hatte nur dazu geführt, dass er nun einen Zaun von ihr entfernt eingesetzt war. Der Mann, zu dem ich gerade die Treppe hochsteige, kämpfte eben dort ums nackte Überleben. Die Tür öffnet sich, ein verschmitztes Gesicht mit schlohweißem Haar darüber und kräftiger Statur darunter kommt zum Vorschein. Der Mann deutet auf die sauber aufgereihten Hausschuhe im Flur. »Suchen Sie sich welche aus. Alte lettische Sitte«, knarzt Westermanis. Ich schlüpfe in ein Paar mit der Aufschrift 43, kleiner als meine Schuhgröße, aber sie passen trotzdem, und folge Westermanis in die gute Stube, wie er sagt. Dort lasse ich mich ihm gegenüber in einen mit Decken gepolsterten Ikea-Sessel fallen. Der Hausherr lehnt sich zurück, kneift die Augen hinter seiner bernsteinfarbenen Brille zusammen und mustert mich neugierig. Eigentlich will ich direkt zum Punkt kommen und ihn fragen, ob er Ernst kennt, aber ich merke schnell, dass nicht ich es bin, der hier das Gespräch führt. Westermanis, Jahrgang 1925, erinnert mich nicht nur durch sein Äußeres an Sir Peter Ustinov. Auch das Charisma kommt dem des früheren britischen Schauspielers nahe. Westermanis hat vor mir schon mit hunderten Deutschen in Riga über den Holocaust und sein Leben gesprochen. Die Geschichte der Juden Lettlands während der deutschen und auch der sowjetischen Okkupation hat er nicht nur erlebt, sondern auch erforscht wie kaum ein zweiter. In aller Ruhe, fast schon im Stile einer Vorlesung, beginnt er zu erzählen. Die Lager in Popperwalen, das seien zwei Puzzleteile bei einem Modellversuch der Nazis gewesen. Das SS-Seelager Dondangen sollte zum Vorbild für die nationalsozialistische Neuordnung der Ostgebiete werden. Ein Rittergut in der Mitte, in dem die SS residierte, dazu dann ein Übungsplatz für SS-Truppen sowie weitere Außenlager, in denen die Juden sich zu Tode schuften und ihre letzten Kräfte dafür opfern mussten, Wälder zu roden, Baracken zu bauen und die Felder der zuvor vertriebenen lettischen Bewohner zu bewirtschaften. Die Weisung, die Juden zielstrebiger zu Tode zu richten, kam seinerzeit von ganz oben. Heinrich Himmler hatte in einem Befehl vom 21. Juni 1943 angeordnet, das Riga-Ghetto aufzulösen. Die verbliebenen, für arbeitsfähig befundenen Juden wurden ins Konzentrationslager Kaiserwald gebracht. Damit hatte für die Überlebenden jedwede verbliebene Selbstbestimmung, die es noch im Ghetto gegeben hatte, ein Ende. Im KZ wurden die Menschen zu Nummern. Wer dort nicht umgebracht wurde oder anderweitig zu Tode kam, wurde oftmals auf eines der Außen- und Nebenlager in und um Riga verlegt. Damals schon war Westermanis der letzte Überlebende seiner Familie. Sein älterer Bruder war bereits in den ersten Tagen der Okkupation im Zentralgefängnis ermordet worden. Die Mutter, der Vater und die ältere Schwester starben am 8. Dezember 1941 beim zweiten Massaker in den Gruben von Rumbula. So sei er damals am 1. November 1943 nach Popervalen gekommen, allein. Das Lager sei eines der großen gewesen und habe den Namen Dundaga II getragen. 150 Männer und 15 Frauen seien sie anfangs gewesen. Zunächst hätten sie im Freien geschlafen, später dann in Zelten, bei Temperaturen tief unter dem Gefrierpunkt. Dazu der Hunger, die schwere Arbeit. Wie die Fliegen seien sie gestorben. Weil der Boden schon gefroren war, habe der Kommandant die Leichen in die Ostsee werfen lassen. Ein Vernichtungslager. Ich bin sprachlos. »Na ja«, knarzt Westermanis und wischt mit der rechten Hand durch die Luft, so als wolle er einen Gedanken beiseite schieben. »Das Lager, in dem Ihr Herr Großvater Kommandant war, stand direkt neben unserem. Mit den Holländern hätte es auch Kontakte durch den Zaun hindurch gegeben. Ich reiche Westermanis das Bild von Ernst mit meinem Vater auf seinem Schoß. Westermanis betrachtet sie eingehend. Dann reicht er mir das Bild zurück. Nein, der Mann sage ihm nichts. Ich versuche mich auf das zu konzentrieren, was Westermanis sagt. Er gibt mir Ratschläge, wen ich noch fragen könnte, wo sich noch Spuren von Ernst finden könnten. Die Adresse eines Wissenschaftlers in Berlin. Ein Buch, das womöglich Hinweise beinhalte, ob Ernst nach Kriegsende gegen Jeckeln beim Prozess in Riga ausgesagt hat. Ich schreibe mechanisch mit, nicke. Aber meine Hoffnung ist zerronnen. Ja, Ernst und Westermanis haben monatelang nur einen Steinwurf nebeneinander geschlafen, gearbeitet und im Falle meines Gesprächspartners gelitten. Aber sie sind sich nie begegnet. Nach ein paar Minuten merke ich, wie ich mich wieder sammle und die Frage stelle, die für mich nun die wichtigste ist. Wie er es geschafft hat, der Mordmaschinerie der Nazis zu entkommen. Dass er überlebte, das wird schnell klar, grenzt bei ihm ebenso an ein Wunder wie bei Alexander Bergmann. Die Flucht sei ihm am 27. Juli 1944 geglückt, als die Sowjets die Rigaer Bucht erreichten und die Nazis tausende Häftlinge in Gewaltmärschen quer durch Kurland trieben. Während sich Mithäftlinge auf zwei Wassereimer stürzten und die Wachleute abgelenkt waren, sei er, Westermanis, von der staubigen Straße über einen Graben gesprungen und losgelaufen. Die Deutschen hätten auf ihn geschossen, die Bewacher Halt gebrüllt. »Typisch deutsch«, sagt Westermanis, während ein süffisantes Lächeln über sein Gesicht huscht. »Als ob das einen Menschen beeindruckt, der um sein Leben rennt. Aber Vorschrift ist Vorschrift. Hunderte Meter weit sei er gelaufen und habe sich dann ins Moos geworfen. Zwei Tage lang gewartet. Schließlich sei er weitergezogen. Arme Bauern hätten ihm zu essen gegeben und alte Kleidung gegeben und ihn von seiner Häftlingsfrisur befreit, einem kurzrasierten Streifen von der Stirn bis zum Nacken. Bauern seien es auch gewesen, die ihn später mit einer Widerstandsgruppe in Kontakt gebracht hätten. Die Waldbrüder, ein Haufen lettischer Deserteure, russischer Kriegsgefangener und deutscher Fahnenflüchtiger. Er habe sich ihnen unter falschem Namen angeschlossen und nur dem Anführer als Jude zu erkennen gegeben. Haben sie getötet? Westermanis winkt ab. Ich hatte einen ziemlich kaputten russischen Karabiner in die Hand gedrückt bekommen und ganze 7 Patronen. Da ist man nun wirklich sehr sparsam. Andere Kameraden hätten unruhig mit ihren Waffen hantiert, seien leichtsinnig geworden und hätten das Schicksal herausgefordert. In den verbleibenden Kriegsmonaten sei die 27-köpfige Gruppe von den mittlerweile eingekesselten Wehrmachtstruppen beim Durchkämmen der Wälder nahezu aufgerieben worden. Nur 3 der Partisanen erlebten Deutschlands bedingungslose Kapitulation. Einer von ihnen ist Westermanis, der mehrfach nur knapp der Gefangennahme und damit dem sicheren Tod entging. Am 9. Mai 1945 dann habe er als 19 Jahre alter Mann verfolgt, wie in der Kreisstadt Talsen die deutschen Truppen gesenkten Hauptes mit ihren weißen Flaggen an ihm vorbeimarschierten. Das sei der glücklichste Moment seines Lebens gewesen. 5 Kugeln habe er verschossen. Nicht gerade viel für einen großen Kampf. Ich versinke in der Geschichte dieses Mannes. Wir treffen uns häufiger. Bei meinem letzten Besuch sitzen wir in seinem Arbeitszimmer, in dem sich Kästen und Papiere türmen. Aus einem Stapel zieht Westermanis eine Klarsichtfolie mit Dokumenten hervor und legt sie auf seinen schmucklosen Schreibtisch. Große Buchstaben reihen sich in penibler Primaner-Schönschrift aneinander. Westermanis nimmt die Lupe zur Hand. Dann liest er vor. Warum das Leiden? Warum hält man Gericht? Warum macht man uns Juden zunicht? Weil wir, sag es einfach und schlicht, sind Sündenböcke der Weltgeschicht. Die Zeilen stammen aus einem lettischen Konzentrationslager. Ein totgeweihter Jude hat sie verfasst. Die Abschrift stammt von einem Fund aus den Tiefen der Weltkriegsarchive, in die Westermanis immer noch hineintaucht. Gedichte wie dieses sollen helfen, für die Nachwelt aus den großen, gesichtslosen Opferzahlen des Holocaust wieder Menschen zu machen, die, mitunter zynisch und spottend, sich innerlich den Henkern bis zum Ende widersetzten. Draußen ist es dunkel. Auf der Straße vor seinem Arbeitszimmer ist es still geworden. Die Uhr zeigt kurz vor 10. Ihm bleibe ja nun nicht mehr viel Zeit, sagt Westermanis. Nur noch einen Aufsatz über das KZ Kaiserwald wolle er schreiben. Es sei schon alles vorbereitet. Dann blickt er auf eine Reihe Boxen neben sich. Wem er seine Karteikarten vermachen soll, mit all den Informationen, die er jahrzehntelang gesammelt habe, wisse er nicht, gesteht Westermanis nachdenklich. Dann erhebt er sich langsam und geht zum Klavier im Nebenraum. Behutsam lässt er sich auf einem Bürostuhl nieder, auf dem er bequem sitzen kann, und beginnt zu spielen. Sanft und entschlossen drücken seine kräftigen Finger die Tasten. Mollakkorde und eine traurige Melodie füllen die Wohnung. Es ist ein Lied aus seiner Zeit im Rigaer Ghetto, als er dem Widerstand dort zwischenzeitlich angehörte. Er, der letzte Überlebende seiner Familie. Für einen Augenblick scheint es, als ob Westermanis in Gedanken wieder mit den anderen Jungen in einem finsteren Keller unter dem Rigaer Ghetto kauert. Als sie über Flucht und Widerstand sprachen und die jiddischen Zeilen ihres Liedes sangen, »Ghetto, Ghetto, steh auf von deinem tragischen Kolem«, der Widerstand wurde entdeckt. Bis auf ihn sind alle anderen längst tot, erschossen oder verhungert, erfroren oder gehängt während des Nazi-Terrors im Baltikum. Der letzte Ton verklingt. Westermanis legt die Fingerkuppen aneinander wie um eine kostbare Kristallkugel. Dann blickt mir der letzte jüdische Partisan Lettlands ruhig ins Gesicht. Das ist wirklich mein Leben. Westermanis steht auf und führt den deutschen Besucher hinaus. Als er im Flur die Hand zum Abschied reicht, sagt er plötzlich: »Ich hätte Sie heute am liebsten gar nicht empfangen.« Für einen Augenblick wirkt Westermanis müde. Es sei ihm peinlich. Er habe doch nur durch Zufall überlebt. Dann hebt er den Kopf und blickt den Besucher wieder konzentriert an. »Aber ich muss das tun. Die Opfer des Holocaust dürfen nicht vergessen werden.«